ARD.
Der Krieg wird dann aufhören, wenn Russland der Ansicht ist, dass man am Schlachtfeld nicht mehr erreichen kann. Das wäre der Punkt für Russland und für die Ukraine, wenn sie sieht, dass sie es nicht mehr halten kann.
Das sagt Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Uni Köln, über den Ukraine-Krieg.
Die schwächelnde Flugabwehr zeigt, wie sehr die Ukraine auf militärische Unterstützung aus dem Ausland angewiesen ist und wie sehr Zivilisten unter den russischen Angriffen leiden.
In Rom läuft die Konferenz für den Wiederaufbau. Die befasst sich mit der Frage, wie der Ukraine schon jetzt, aber vor allem nach einem Kriegsende beim Aufbau der Infrastruktur geholfen werden kann.
Und wir schauen auf das Massaker von Srebrenica heute vor 30 Jahren. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 11. Juli um 16 Uhr. Und wir beginnen mit der Ukraine, in der es ja wie jeden Tag eigentlich Angriffe aus Russland gab.
So ist es. Und in Charkiw ist wohl eine Entbindungsklinik von den Angriffen betroffen. Laut Präsident Zelensky gab es auch Verletzte. Für die Frauen, die Schwangeren und die mit den neugeborenen Babys dort ist das natürlich alles der Horror. Das mag man sich gar nicht vorstellen.
Nun beklagt Zelensky ja immer wieder, dass die russischen Angriffe Zivilisten treffen, ja, oder auch vielleicht treffen wollen.
Also der Vorsatz ist schwierig zu beweisen, aber der Fakt an sich natürlich schon belegbar. Die Vereinten Nationen haben gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass die Zahl der durch russischen Beschuss verletzten oder getöteten Zivilisten in der Ukraine auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren ist.
Ja, gut 3 Jahre geht der Krieg nun schon. Und die internationale Gemeinschaft hat offenbar weiter keine großen Druckmittel auf Russland, dass sich da was ändern könnte in Zukunft.
Boah, es wird immer wieder über neue Waffenlieferungen diskutiert, jetzt auch wieder aus den USA. Donald Trump hat in einem Interview mit dem Sender NBC gesagt, er werde der Ukraine wohl über die NATO Waffen liefern. Und er hat auch gleich nachgeschoben, dass die NATO zu 100%, wie er gesagt hat, dafür bezahlt. Zitat Trump, das heißt, die Waffen gehen an die NATO gibt sie dann weiter und die NATO bezahlt diese Waffen. Das sei der Deal auf dem NATO-Gipfel im Juni gewesen.
Also der NATO-Gipfel, an dessen Vorabend NATO-Chef Rutte so wohlwollend an Trump geschrieben hat.
Ja, und Trump, der den Brief auch gleich stolz gepostet hat. Rutte hat damals geschrieben, Europa wird auf große Art und Weise Geld ausgeben, so wie es sein sollte. Und das wird dein Sieg sein, das schrieb er an Trump. Okay, da ging es vor allem um das 5%-Ziel der Verteidigungsausgaben der NATO-Mitgliedstaaten. Aber offenbar ging es auch darum, wenn das alles so stimmt, einen, wie ich finde, gesichtswahrenden Deal für Trump zu finden. Er kann die Ukraine mit Waffen unterstützen, indirekt. Die amerikanische Rüstungsindustrie bekommt Aufträge und die Gemeinschaft zahlt dafür.
Dann jetzt also nochmal zurück zu den Waffen. Was soll denn da genau kommen?
Vor allem Flugabwehrsysteme. Die sind auch bitter nötig. Das haben die massiven Angriffe auf Kiew in den vergangenen Tagen auch nochmal gezeigt. Die Abwehr der Ukraine ist nicht gut. Der Politikwissenschaftler Clemens Fischer von der Uni Köln, der hat auf NTV eine Einschätzung gegeben. Wir hören da mal rein.
Russland zeigt eindeutig die beinahe vorhandene Luftüberlegenheit, die nahezu schon ein Monopol ist. Das heißt, die russischen Flieger können einfliegen, Gleitbomben werfen, Drohnen, Raketen im Ausmaß, das man nicht für möglich gehalten hat. Und letztendlich verfeuert Russland pro Nacht ungefähr das, was wir in einer Woche vielleicht produzieren können. Das heißt, die Waagschale geht einfach mathematisch eher zu den Russen über, wenn die Ukraine nicht weiter relativ rasch Flugabwehrsysteme bekommt. Und damit, und das sind zum Teil reine Terrorangriffe gegen die Zivilbevölkerung, Angriffe auf Kiew sind Zivilistenangriffe, die untragbar sind. Auf der anderen Seite sehen wir an der Front, dass die Front immer brüchiger wird, denn die Ukraine verteilt sich in Inseln mittlerweile, also nicht mehr eine durchgehende Frontlinie. Und die Perforation schreitet halt voran.
Das klingt jetzt erst einmal ernüchternd. Wie viele der Systeme sollen denn überhaupt kommen?
In Rom, bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine, da hat Bundeskanzler Merz gesagt, dass Deutschland Patriot-Flugabwehrsysteme von den USA kauft. Eine Zahl hat er nicht genannt, aber Zelensky, der hat gesagt, Deutschland finanziere 2 der Systeme und Norwegen wohl noch ein weiteres.
Donald Trump, der will sich in der kommenden Woche näher zu Russland äußern. Das habe ich jetzt heute auch gelesen. Was ist das?
Ja, und wie immer sind seine Worte eher rätselhaft. Ich zitiere ihn mal. Er hat gesagt, ich denke, ich werde am Montag eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben. Und Russland hat auch schon reagiert und eher entspannt reagiert, wie ich finde. Regierungssprecher Peskow hat gesagt, man warte jetzt erstmal auf diese Erklärung. Und gleichzeitig hat sich Russland an die Ukraine gewandt und hat die aufgefordert, sie sollen jetzt mal mit neuen Terminvorschlägen kommen zu weiteren Gesprächen in Istanbul. Ich möchte aber noch mal ganz kurz dazu Clemens Fischer zitieren, den Politikwissenschaftler. Den lassen wir noch mal kurz zu Wort kommen.
Der Krieg wird dann aufhören, wenn Russland der Ansicht ist, dass man am Schlachtfeld nicht mehr erreichen kann. Das wäre der Punkt für Russland und für die Ukraine, wenn sie sieht, dass sie es nicht mehr halten kann.
Ja, okay, in Rom geht es ja seit 2 Tagen um ein Kriegsende und den Wiederaufbau der Ukraine. Was wird denn da genau besprochen?
Also die Unterstützerländer der Ukraine, die machen sich Gedanken, wie man dem Land jetzt schon helfen kann, vor allen Dingen den Menschen in dem Land jetzt schon helfen kann und nicht erst nach einem Kriegsende. Da geht es auch erstmal um Geld und auch eine finanzielle Größenordnung. Was wird da überhaupt gebraucht? Also wie viel kostet der Wiederaufbau? Anna Engelke vom ARD-Hauptstadtstudio, die ist in Rom und sie berichtet im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien von der Konferenz. Sie fasst das hier mal zusammen für uns.
Also es gibt die ganze Zeit, es ist ja die 4. Konferenz jetzt seit 2022 und es gibt immer wieder finanzielle Zusagen, so um die 16 Milliarden bisher. Aber wenn man sich halt anschaut, dass der Bundeskanzler spricht von 500 Milliarden Euro, die nötig wären für den Wiederaufbau der Ukraine. Zelensky selbst spricht von 850 Milliarden Euro und jetzt hat sich am Freitag der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal zu Wort gemeldet und sagte, es sei 1 Billion Euro nötig in den nächsten 14 Jahren. Also da klingelt es einem ja im Kopf und in den Ohren ob dieser Zahlen. Also ich glaube, was man einfach sagen kann, es wird sehr viel Geld gebraucht, um dieses große Land irgendwann wieder aufzubauen. Und du hast verschiedene Fonds. Das ist auch ein Thema dieser Wiederaufbaukonferenz. Fonds, aus denen konkret dann Projekte finanziert werden. Und da ist zum Beispiel ein Fonds, der jetzt neu ist. Das ist ein Fonds, wo privates Geld reinkommt von Unternehmen, aber auch staatliches Geld. Und das ist so eine Größe von 10 Milliarden Euro. Und da ist dann zum Beispiel die Idee, dass du Projekte bei der Infrastruktur oder auch ganz, ganz wichtig bei der Energieversorgung, dass du das halt angehst, weil ja der nächste Winter kommt. Das hatte Volodymyr Zelensky am Donnerstag auch bei seiner Rede in Rom gesagt. Er hat gesagt, der Winter steht quasi schon wieder vor der Tür und viele Trafostationen, Kraftwerke in der Ukraine sind von den Russen schon kaputt gemacht worden und werden ja auch weiter zerstört. Und du brauchst natürlich Strom, Energieversorgung, auch dafür, dass die Menschen im Land bleiben. Und auch dafür ist dieser Fonds.
Dann habe ich das jetzt eben richtig verstanden. Also 16 Milliarden, die sind bereits zugesagt.
Ja, und also so sagt das Anna. Und sie sagt auch, dass auf mindestens 500 bis 1000 Milliarden Euro der Wiederaufbau beziffert wird, nach Schätzung. Also auf dieser Konferenz wird es auch um Investitionen gehen einfach. Da wird auch drum geworben, Firmen, die in die Ukraine gehen sollen. Aber das ist natürlich alles schwierig zu bekommen, diese Investitionen, solange der Krieg weitergeht.
Ja, bei dieser Konferenz, da geht es aber sicherlich auch um eine symbolische Wirkung, um der Ukraine zu zeigen, sie steht nicht allein. Den Menschen wird signalisiert, wir haben euch nicht vergessen.
Das ist alles wichtig, unbenommen. Aber nüchtern betrachtet ist eben vieles doch auch sehr vage, was an Zusagen kommt. Auch die militärische Unterstützung ist offenbar weiter gerade so viel, dass es reicht, die schlimmsten Schäden zu verhindern, wenn man die Einschätzung des Kölner Professors teilt, den wir vorhin zitiert haben. Der Ukraine-Krieg geht immer weiter, eine Lösung ist aber nicht in Sicht. Und für die USA ist es mehr und mehr ein europäischer Krieg. Die Trump-Administration will die Unterstützung militärisch und dann auch beim Wiederaufbau auf die Europäer abwälzen.
Ja, eine Lösung, die ist auch in Gaza nicht in Sicht. Der Nahe Osten ist ja unser 2. großer Krisenschauplatz. Wir haben heute Nachmittag außer den, ja man möchte fast schon sagen, üblichen Botschaften aber kaum Neues zu erzählen.
Nein, nicht wirklich. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat nochmal erklärt, die Hamas werde vernichtet und die Geiseln zurückgeholt, auch wenn nach seinen Worten wohl nur noch wenige am Leben sind. Auch das muss man sich mal vorstellen. Die sind seit dem 7. Oktober 2023 in Gefangenschaft der Hamas.
Und wie ich gerade gelesen habe, nach UN-Angaben wurden seit Ende Mai fast 800 Menschen im Gazastreifen bei dem Versuch, an Lebensmittel zu kommen, getötet.
Ja, es ist ein grauenhafter Kampf, den Israel da führt, um die ja auch grauenhafte Hamas besiegen zu wollen. Ich möchte heute an diesem 11. Juli mal am Ende unseres Podcasts ganz woanders hinschauen. Es soll kein Vergleich sein mit den aktuellen Konflikten, über die wir hier regelmäßig reden, beileibe nicht. Aber weil es auch immer wieder um Unterstützung geht, militärisch oder auch um das mögliche Imstichlassen der Zivilbevölkerung. Heute am 11. Juli ist der 30. Jahrestag des Massakers von Srebrenica. Zur Erinnerung, kurz vor dem Ende des Bosnienkriegs 1995 hatten Truppen des bosnisch-serbischen Armeechefs Mladic die UN-Schutzzone von Srebrenica gestürmt und dort mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer verschleppt und getötet. Für Europa ist das ein schlimmer Tag, auch weil man über das eigene Versagen nachdenken muss, das Versagen im Angesicht der Gewalt. Und unser Korrespondent Oliver Schosch ist zu der Gedenkfeier gereist.
In der Gedenkstätte Srebrenica-Potocari begann der Gedenkakt am Mittwoch. Ein großer LKW mit Bosnienfahne auf dem Dach und Blumendekoration seitlich an der Ladefläche fährt auf den Innenhof der ehemaligen UN-Basis. Dort, wo vor 30 Jahren 25.000 Flüchtlinge verzweifelt Schutz durch die Blauhelmsoldaten suchten. Doch die sahen sich damals nicht in der Lage, den militärisch überlegenen Soldaten der bosnisch-serbischen Armee etwas entgegenzusetzen und überließen die Flüchtlinge ihrem Schicksal. Was bedeutete, dass die bosniakischen Frauen und Kinder mit Bussen in Sicherheit gebracht wurden und die Männer aussortiert und exekutiert wurden. An diesen Ort brachte nun ein LKW die sterblichen Überreste von 7 Männern, die noch nicht auf dem großen Friedhof von Potocari mit den vielen weißen Grabsteinen beerdigt wurden. Ein paar Männer heben 7 grüne Särge von der Ladefläche des LKWs und tragen sie in eine Halle. Dort gibt es ein Gebet. Die 50-jährige Mirzeta Karic kniet weinend vor einem grünen Sarg. Darin sind die sterblichen Überreste ihres Vaters, Sedalia Alic. Er war 47, als er getötet wurde, und ich war 17. Als die bosnisch-serbischen Soldaten nach Srebrenica kamen, ist er mit der Kolonne der Männer durch die Wälder geflohen. Aber er hat den Marsch nach Tuzla nicht geschafft. Wie er getötet wurde, das weiß man nicht. Er wurde erst vor 3 Jahren in einem Massengrab in Kamenica gefunden. Nur ein Knochen von ihm. Ich hoffe, dass sie noch weiter graben und mehr von ihm finden und dass ich dann mehr über seinen Tod erfahre. Aber wir haben uns schon jetzt entschieden, ihn zu begraben, weil meine Mutter krank geworden ist und sie hatte den Wunsch, dass wir jetzt ein Grab für ihn haben. Am Donnerstagabend kamen dann die Teilnehmer des traditionellen Friedensmarschs auf dem Friedhof von Potocari an. Über 8000 Menschen aus ganz Bosnien und aus der weltweiten Diaspora waren unterwegs, zum Teil auch Genozidüberlebende und viele Angehörige. 3 Tage lang sind sie gelaufen, genau auf der Strecke, auf der vor 30 Jahren rund 15.000 Männer aus Srebrenica geflohen sind und von denen damals rund 6.000 auf dieser Flucht getötet wurden durch Granatenbeschuss und Gewehrfeuer und durch Gefangennahme und Massenexekutionen. Am Wegrand steht Fahruddin Muminovic und schaut den Wanderern bei ihrer Ankunft zu. Fahruddin ist 37. Er ist der damals 7-jährige Junge, der die Massenexekution von Orachovac schwer verletzt überlebt hat. Mein Vater und ich wurden damals in unserem Haus in Srebrenica gefangen genommen. Mein Vater hat noch gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Doch sie haben uns herausgeführt und mit vielen anderen Leuten zum Exekutionsplatz bei Orachovac gebracht. Da mussten wir uns an einer Reihe aufstellen und wurden erschossen. Ich wurde von Kugeln in der Hand und im Bein getroffen und lag zwischen den Leichen. Auch mein Vater war tot. Aber ich habe überlebt. Und dann kam ein Mann und hat zu den Soldaten gesagt, dass er das Kind mitnimmt und töten wird. Er hat sie aber belogen und mich gerettet.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war heute Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Ich bedanke mich fürs Zuhören.